Ich darf dich auch an diesem Sonntag ganz, ganz herzlich begrüßen und ich freue mich so sehr, dass wir diesen Gottesdienst wieder gemeinsam feiern dürfen. David und das Lobpreisteam haben uns heute wieder so viel Freude gemacht und uns hineingenommen in die Begeisterung, Jesus anzubeten, Wahrheiten über ihn zu singen und unsere Seele zu erheben. Vielen Dank für euren wunderbaren Einsatz, für eure Treue Sonntag für Sonntag. Das bedeutet uns so unglaublich viel und ihr habt wirklich so Unglaubliches geleistet. Danke dafür. Bevor wir in den Teil 4 einsteigen, nicht mehr weit, möchte ich dich nochmal kurz bitten, zu überlegen, wann beim nächsten Durchgang der Ausgangspunkt, zu welcher Uhrzeit er besser stattfinden könnte. Wir haben ihn Dienstag 18.30 Uhr angesetzt. Wir merken, dass nicht jeder um diese Zeit kann. Welche Zeit wäre besser für dich? Schreib uns einfach auf ausgangspunkt@czalive.de. Schreib uns, welche Uhrzeit für dich funktionieren könnte, dass du daran teilnehmen kannst. Aber trotzdem herzliche Einladung. Den ganzen August noch gibt es den Ausgangspunkt am Dienstag um 18.30 Uhr. Letzten Sonntag haben wir von Hans-Georg gehört, dass die Stimmung ein klein bisschen umgekippt ist. Petrus berichtet ja dem Markus in Rom, als er dort gefangen war, was er erlebt hat in diesen 30 Jahren mit Jesus. Und zunächst einmal waren die Leute total begeistert von dem, was Jesus getan und gesagt hat. Aber dann kippte die Stimmung ein bisschen, sodass selbst seine Familie dachte, dieser Jesus, unser Sohn, ist verrückt geworden. Jesus bekam in dem, was er tat, plötzlich einen starken Gegenwind. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast dich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Du bist begeistert von dem, was du gehört hast, auch hier vielleicht in diesen Gottesdiensten, die wir gemeinsam feiern. Und plötzlich spürst du, dass die Sache gar nicht mehr so leicht ist, sondern du einen ganz starken Gegenwind bekommst. Gegenwind vielleicht in deiner Familie, Gegenwind in der Gesellschaft oder im politischen Umfeld. Vielleicht auch nur Gegenwind deshalb, weil positiv gesehen das, was wir tun, das, was gelingt, erfolgreich ist und deshalb mit ganz viel mehr Arbeit verbunden ist. Oder du bekommst Gegenwind, weil die Leute, die mit dir unterwegs sind, immer noch nichts kapiert haben. Das volle Programm, das berichtet uns jetzt Petrus in diesem Abschnitt vom Markus-Evangelium im 6. Kapitel. Er fängt damit an, dass er davon berichtet, dass er das total verwunderlich fand, dass dieser berühmte Rabbi Jesu, der jetzt in seine Heimatstadt kommt, keine Akzeptanz in seiner Familie findet. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ich habe einen Freund, dessen Sohn wurde Privatpilot. Ein ganz toll ausgebildeter Privatpilot. Und dieser Freund sagte mir dann, als er das erste Mal mit seinem Sohn geflogen ist, wo er sich noch erinnern konnte, dass er ihn auf dem Arm hatte und er ihm die Windeln gewickelt hat. Dieser Sohn war jetzt der Pilot und flog das Flugzeug, in dem auch sein Vater saß, und er musste sich nicht nur dem Flugzeug, sondern auch seinem Sohn anvertrauen. Eine ganz ungewöhnliche Situation. Und du kannst das vielleicht nachvollziehen, es fällt dir schwer. Oder du kommst nach Hause und bist ein erfolgreicher Mensch geworden in deinem Beruf, in deinem Umfeld. Du bist jetzt erwachsen und du kommst nach Hause, aber du wirst nicht akzeptiert für das, was du jetzt bist, für der du jetzt geworden bist, wie du dich entwickelt hast. Sie wollen dich zurücknehmen oder hineinbringen wieder in die alte Beziehung, in das Kind, in den Jugendlichen, der du warst, der du aber jetzt nicht mehr bist. Oder du bist Arzt und bist sehr erfolgreich in deinem Beruf, bist ein echter Experte und Menschen suchen auch deinen Rat und du gibst ihnen Rat, aber sie wollen dich nicht hören, weil sie einfach denken, du bist noch immer der Junge, du bist immer noch der den sie doch kennen oder zu kennen meinen, und sie nehmen dich einfach nicht ernst. Umgekehrt erleben wir das auch, dass Kinder ihre Eltern nicht ernst nehmen, dass sie sagen, was hast du mir schon zu sagen? Und dann sagt irgendjemand anders dasselbe und du bist dann als Eltern total erstaunt, weil du dich fragst, ja, das sage ich eigentlich die ganze Zeit und warum haben sie es nicht gehört? Warum hören sie es jetzt? Genauso ging es Jesus. Jesus zog weg und ging in seine Heimatstadt. Markus hat es uns aufgeschrieben im 6. Kapitel und wir lesen den Vers 1. Von dort zog Jesus weg und ging in seine Heimatstadt und seine Jünger begleiteten ihn. Also Petrus war dabei und alle anderen Jünger, Andreas und wer da sonst noch aufgerufen war und mitgegangen ist. Und am Schabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Also es hat sich schon rumgesprochen, dass Jesus sehr populär war. Und er hat eine ganz große Menschenmenge angezogen und auch in seinem Dorf kamen jetzt die ganzen Leute zusammen und haben davon, wollten jetzt hören, was dieser neue Rabbi, dieser Jesus zu sagen hat. Und dann sind sie erstaunt und sie fragen sich, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Woher hat er das? So viel Weisheit plötzlich. Und es geschehen durch ihn Wunder. Und dann schauen sie nochmal, reiben sie sich die Augen und schauen nochmal genau hin und sagen, ist das nicht der Zimmermann? Ist das nicht der, der uns die Türen in unser Haus eingebaut hat? Ist das nicht der, der unser Fenster repariert hat? Ist das nicht der, der unseren wackeligen Schrank wieder gerade gemacht hat? Ist das nicht der Sohn von der Maria, der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon? Wir kennen doch auch seine Brüder. Ist das nicht der, mit dem wir Fußball gespielt haben in den Straßen? Ist das nicht der, der dessen Schwestern auch unter uns leben? Sie schauen hin und erinnern sich an das, was sie mit Jesus erlebt haben und versuchen ihn auf diese Ebene festzumachen, aber sie erkennen nicht, dass hier der König der Könige und der Herr der Herren und der Messias, der Sohn Gottes, vor ihnen steht. Und so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Also die haben den Jesus eigentlich nicht so abgelehnt, wie wir das vielleicht denken, dass sie ihn ablehnen würden, aber sie haben abgelehnt, wer er jetzt ist. Sie wollten einfach nicht annehmen, dass dieser Jesus von Gott gerufen war und ihnen jetzt auch dienen kann. Dass dieser Jesus inzwischen ein fantastischer Arzt geworden ist, dass dieser Jesus, wie in dem Bild, was ich gleich eingangs sagte, ein wunderbarer Privatpilot geworden ist. Sie haben sich ihm nicht anvertrauen wollen und haben auf diese Weise ihn abgelehnt. Und dann sagt Jesus, und er zitiert das Alte Testament, er sagt, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und seiner eigenen Familie. Und das, was mich, als ich das dann so las und diesem Bericht von Petrus da zuhörte, was mich dann am meisten schockiert hat, war, dass Petrus sagt, er konnte dort auch keine Wunder tun. Es war ihm unmöglich, der zu sein, der er war. Die Begrenzung der Menschen hat Jesus eingegrenzt. Sie haben ihn festgenagelt auf einen guten Lehrer, vielleicht einen Propheten. Das passiert ja heute noch, dass wir Jesus schon als interessanten Menschen akzeptieren und sagen, okay, er ist ein Mensch der Geschichte, er ist jemand, der uns vielleicht auch noch Interessantes zu sagen hat. Aber der, der er sagt, dass er ist, das wollen wir nicht annehmen, das wollen wir nicht akzeptieren. Jesus konnte dort auch keine Wunder tun. Wir haben ja die Sonntage davor gehört, welche spektakulären Wunder Jesus getan hat. Und jetzt konnte er nichts tun. Nur in Anführungsstrichen, nur, Petrus sagt, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Nur ein bisschen Schnupfen, nur ein bisschen Kopfweh, nur ein bisschen Verspannung, nur ein paar kleine Rückenschmerzen, Knieschmerzen, sonstige Dinge. Nur ein paar kleine Dinge konnte Jesus tun. Und Jesus wunderte sich über den Unglauben der Leute. Petrus erzählt es uns, weil er sagt, es ist so entscheidend wichtig, dass wir auch unser Herz neu überprüfen und uns fragen, wer ist dieser Jesus? Das ist ja die Frage, die uns die ganze Zeit umtreibt. Eine Frage, die auch in dem Ausgangspunkt letztlich die grundlegende Frage ist, auf die wir eine Antwort geben müssen, auf die wir für uns auch eine Antwort finden müssen. Und von dieser Antwort her entscheidet sich dann alles. Wer ist dieser Jesus? Begegnen wir ihm respektlos? Ist er etwas, das eben auch noch so in unserem Leben ist? Und wir wenden uns an ihn nur, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ansonsten sagen wir, Jesus, du musst verstehen, ich habe jetzt heute keine Zeit für dich. Ich habe noch so viele Termine, noch so viele Dinge, die ich erledigen muss. Nehmen wir das als selbstverständlich hin, dass es uns gut geht, dass wir gesund aus dem Bett aussteigen können, dass wir zu essen haben, dass wir in Frieden leben können. Ist das alles selbstverständlich? Nehmen wir auch diesen Jesus als selbstverständlich, als müsste er uns dienen, als wäre er unser Diener, als wäre er unser Butler, den wir einfach rufen und rumkommandieren und sagen, Jesus, mach das, Jesus, mach, dass wir gesegnet sind, Jesus, mach. Viele Gebete höre ich, wenn ich so zuhöre, wie Menschen beten, dann beten sie so, dass sie Jesus rumkommandieren. Oder sagen wir, das ist doch nur der Gottfried, das ist doch nur, ach, den kennen wir doch, wir kennen doch seine Eltern. Wir haben doch mit dem gespielt, was hat der uns zu sagen? Er konnte dort nichts tun, er konnte dort nichts mehr bewirken. Und dieses Nichts mehr bewirken können lag an der Haltung, die die Menschen, seine Familie, die ihm am nächsten waren, ihm gegenüber brachten. Sie haben ihn für einfach selbstverständlich genommen. Sie haben nicht mehr erkennen können, dass Gott, der Vater, durch diesen Jesus spricht. Und er wundert sich über ihren Unglauben. Also wir können auch hier lernen, was Glauben ist. Glauben bedeutet, eine Offenbarung zu sehen, wer Jesus ist und unserem Herzen zu sagen, ja, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Dieser Jesus ist der, der mein Herr ist. Jesus hatte nicht nur diese Probleme mit seiner Familie und mit den Menschen, die um ihn herum sind, die ihn eingegrenzt haben. Er hatte auch im politischen Umfeld ein Riesenproblem. Der König Herodes, der war ziemlich sauer eigentlich und auch nicht zufrieden damit, dass dieser Jesus da auftauchte. Er hatte seinen Cousin, den Johannes, umbringen lassen. Da kam also auch ein ganz schroffer Gegenwind, ziemlich massive Unfreundlichkeit. Also das ist wahrscheinlich schon völlig untertrieben. Also Mord geschah dort. Das muss man sich auch einfach mal vorstellen in diesem Umfeld, wo einfach jemand jemanden umbringen kann, bloß weil er sagt, du, was du tust, ist nicht richtig. Und dann kommt der nächste Gegenwind. Jesus denkt, jetzt ist es an der Zeit, dass seine Jünger mal so eigene Erfahrungen sammeln. Und er sendet sie aus, alle 12 zu zweit, also 6 Teams sendet er aus, gibt ihnen Vollmacht und sagt, geht mal hin und probiert euch mal aus. Und sie sind total begeistert und sagen, okay, jetzt packen wir es an. Und sie gehen hin und sind offensichtlich sehr erfolgreich, kommen zurück und erzählen Jesus, was sie alles getan hatten, was sie erlebt haben, was sie gelehrt haben. Also ein großer Erfolg, aber dieser große Erfolg war mit noch mehr Gegenwind, mit noch mehr Belastung, mit noch mehr Schwierigkeiten verbunden. In diesem Falle jetzt, ich würde mal sagen, in meiner Welt positive Schwierigkeiten, aber man kann natürlich auch sagen, oh nein, noch mehr Arbeit, noch mehr Engagement, noch mehr Zeit, die wir investieren müssen. Denn als diese Apostel zurückkamen und Jesus berichteten, was sie alles so erlebt haben, sagt Jesus zu ihnen, kommt, wir wollen an einen einsamen Ort gehen, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Dieser Erfolg war also verbunden damit, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatten, sich auszuruhen. Sie haben Tag und Nacht gearbeitet, die Leute kamen mit ihren Nöten, das war wie so ein Dammbruch. Und ich denke, wenn wir diese Chance nutzen, die jetzt in dieser Krise liegt, wenn wir diesen Aufbruch, den wir gerade erleben, dieses Herausgeschubstsein aus unserer gemütlichen Komfortzone, wenn wir diese Chance nutzen, dann passiert das, das wird passieren, dass es einen Dammbruch gibt und dass wir erleben werden, wie ganz viele Menschen sagen, genau darauf habe ich gewartet, das möchte ich gerne erleben. Aber Jesus sagt, Leute, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen ausruhen. Ihr schaut ja total erschöpft aus, ihr seid ja richtig müde. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht mal Zeit hatten zum Essen. Keine Zeit haben sie gefunden, um zu essen. Also nicht mal Mittagspause konnten sie machen, das war auch schon gestrichen. Und dann fuhren sie mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber die Leute, die um sie herum waren, haben das beobachtet. Sie beobachteten sie bei der Abfahrt und vielen waren klar, wohin sie wollten. Das war offensichtlich eindeutig an diesem einsamen Ort. Und die Leute kamen aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg schneller da, als die mit dem Boot dort ankamen. Und dann sind sie also da gelandet und da stand eine riesen Menschenmenge. Also bestimmt 10.000, 15.000 Leute. Und als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da sagt Petrus nicht, da ist ihm der Kragen geplatzt und er hat gesagt, können die mich nicht einmal in Ruhe lassen? Können wir nicht wenigstens mal in Ruhe Mittagessen? Können wir nicht mal eine Pause haben? Können wir nicht mal eine Auszeit bekommen? Nein, es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Dasselbe Mitgefühl, das ihn ergriffen hatte, als er den leprakranken Menschen sah. Es ergriff ihn ein Mitgefühl, dass die Situation, in der die Menschen waren, eigentlich nicht so sein sollte. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie waren wie Menschen, die orientierungslos herumirrten. Ich hatte einmal die Gelegenheit, einen Hirten einen ganzen Tag lang zu begleiten und von diesem Hirten so die Geheimnisse, der war 50 Jahre Hirte, stand kurz vor der Pension, hat, ich glaube, mit 12 oder 13 angefangen, Hirte zu sein und hat sein ganzes Leben lang nichts anderes getan, als Schafe zu hüten. Und ich hatte den Eindruck, ich möchte gerne mal von so einem Profi lernen, was es damit auf sich hat. Und Er hat mir ganz, ganz viel erzählt und ich profitiere heute noch davon, von diesem reichen Erfahrungsschatz. Aber eines hat er mir erzählt und das ist in diesem Zusammenhang wichtig. Schafe sind orientierungslos. Schafe wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und Schafe sind auch Tiere, die ganz schnell in Panik geraten. Das heißt also, wenn ein Schaf plötzlich in irgendeine Richtung rennt, dann rennen alle anderen Schafe mit. Aber sie rennen nur einfach deshalb mit, weil ein Schaf in diese Richtung gerannt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, möglicherweise gar keinen Sinn. Das ist einfach nur, weil dieses Schaf gerade dachte, ich renne jetzt in diese Richtung. Und dann rennen alle Schafe hinterher. Und dann gibt es einen enormen Druck auf die Herde. Und es geht in diese Richtung und in jene Richtung. Und es ist so kompliziert, eine Schafherde zu hüten. Der Hirte hat da seine Hunde. Und diese Hunde, die müssen ganz spezielle Hunde sein, die das eben verstehen, dass sie den Druck auf die Herde dosieren, dass die Herde zusammenbleibt und dass man das rechtzeitig erkennt, wenn Unruhe entsteht und dass der Hund dann dorthin geht und die Schafe wieder zurückbringt. Und die Schafe gehen teilweise dann verloren, sie verirren sich. Jesus erzählt ja viel von diesen Schafen, auch von diesem verirrten Schaf, das dann da einfach irgendwo nicht mehr weiß, wo es ist. Aber das ist typisch für Schafe und das ist typisch für Menschen. Menschen, die machen und rennen in irgendeine Richtung, weil irgendeiner sagt, in diese Richtung müssen wir jetzt rennen. Und wenn du dich dann überlegst und einfach mal nachdenkst und sagst, macht das überhaupt Sinn? Dann hast du schon das Gefühl, du wirst überrannt von einer Schafherde, die dich platt rennt. Also sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und das hat diesen Jesus so enorm, so ein tiefes Mitgefühl in ihm bewirkt, weil er wollte gerne, dass die Menschen nicht mehr ohne Hirte sind. Er will selber dieser gute Hirte sein. Und jetzt müssen wir uns das mal so vorstellen, die Jünger sind genervt, sie haben nichts gegessen, Jesus ist genervt vielleicht, er hat nichts gegessen, aber die Menschen sind jetzt da und er nimmt sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Er nimmt sich den ganzen Tag Zeit, die lagern sich da und Jesus sitzt am Boot oder sitzt irgendwo und erzählt und lehrt. Und was er lehrt, ist im Wesentlichen zusammengefasst genau das, was Petrus uns die ganze Zeit sagen will. Er sagt, Leute, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Sohn Gottes da, jetzt ist das Königreich angebrochen, jetzt will der Vater die Herrschaft seines Reiches sichtbar werden lassen in dieser Welt. Jetzt möchte er wiederherstellen. Und dann über diesen Tag vergeht einfach die Zeit. Die Leute sind gebannt. Wir haben ja schon gehört, die Leute sind fasziniert von dem, was Jesus zu erzählen hat. Und dann ist es abends und die Jünger sagen, du Jesus, also jetzt haben wir ja schon sehr viel Geduld gehabt, aber jetzt ist es abends und du willst doch jetzt nicht die ganze Nacht. Und die Leute haben doch jetzt auch Hunger und jetzt spätestens, also wir haben auch Hunger, uns kracht der Magen. Schick die doch nach Hause, dass sie sich was zu essen kaufen oder dass sie sich jetzt versorgen. Jetzt ist Schluss, jetzt reicht's eigentlich. Und Jesus erwidert zu den Jüngern und sagt zu den Jüngern, und das ist jetzt wieder so eine Challenge und eine Herausforderung für die Jünger, gebt doch ihr ihnen zu essen. Und dann ist es, glaube ich, Philippus, in einem anderen Evangelium wird uns das berichtet, Philippus, der rechnet und sagt, Jesus, du, also, das ist eine blöde Idee. Wenn wir jetzt das mal überschlagen, also wenn wir jetzt abgesehen davon, dass wir keinen Bäcker haben und dass das alles sowieso technisch fast, das ist ja unmöglich jetzt hier irgendwie, bis das Brot gebacken ist und bis das alles angerichtet ist, das dauert ja auch noch ewig, bis wir das eingekauft haben, keine Ahnung. Also aber jedenfalls brauchen wir, wenn wir jetzt mal genau nachrechnen, dann brauchen wir mindestens 200 Denar. Wir brauchen mindestens 200 Denar. Also ein Denar, weißt du, ist ein Tageslohn, also ein Jahresgehalt. Wir brauchen hier, um das zu schaffen, brauchen wir ein Jahresgehalt. Und schau mal in unsere Taschen. Wir haben kein Jahresgehalt. Wir können uns das nicht leisten. Wir können das nicht schaffen. Und vielleicht denkst du auch, wenn du dich fragst, wo gehen wir gerade hin als christliches Zentrum Amberg? Wenn du dich fragst, was passiert da eigentlich? Dann denkst du dir, das können wir doch gar nicht schaffen. Wir kleine Schar in Amberg, wir wenige Menschen, die wenigen Menschen, die bisher auch großzügig sind und diese Gemeinde unterstützen, das können wir doch gar nicht schaffen. Das wird doch völlig unsere Möglichkeiten übersteigen. Und Jesus sagt, du, das weiß ich alles. Das weiß ich alles, aber ich möchte jetzt, dass ihr das hört, was ich zu euch zu sagen habe. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagen die Jünger, naja gut, also wir haben ja gesagt, wir schaffen das nicht, wir können es uns nicht leisten. Und dann sagt Jesus, wie viele Brote habt ihr? Und die Jünger sagen, wissen wir nicht. Dann sagt er, okay, dann rechne mal nach. Geh mal und schau, wie viel habt ihr denn? Was habt ihr denn überhaupt? Was habt ihr? Was ist in euren Händen? Was habt ihr für Möglichkeiten? Und dann schauen sie nach und kommen wieder und sagen, ah, wir haben einen kleinen Jungen gefunden, einen unbedeutenden, jemanden, der eigentlich völlig überhaupt gar nicht auf unserer Rechnung ist und der hat 5 Brote und außerdem 2 Fische. Und dann sagt Jesus, gut, Brot haben wir, Fisch haben wir, das reicht. Es reicht, es ist genug. Und er nimmt die 5 Brote und die 2 Fische, blickt zum Himmel auf, dankt Gott dafür, sagt nicht, was ist das schon, so wenig? Mensch Gott, warum gibst du uns so wenig? Warum haben wir nur so wenig? Warum haben wir nicht mehr? Warum haben wir nicht ein Jahresgehalt schon im Voraus? Nein, er dankt Gott für das Wenige, was er hat. Und dann bricht er das auch noch, macht es noch kleiner und gibt es seinen Jüngern, damit sie an die Menge verteilen. Und ich stelle mir das so vor, wie Petrus das erzählt und wie Petrus sagt, das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Petrus, der Fischer mit seinen Riesenhänden und Jesus steht jetzt vor ihm und hat jetzt diese 4 Brote, 5 Brote und 2 Fische, also nehmen wir mal nur die Brote, die 5 Brote verteilt auf 12 Jünger und jetzt legt er dem Petrus in seine großen Fischerhände dieses kleine Stückchen Brot in seine Hand und sagt, gib ihn zu essen. Und Petrus sagt, ich wäre fast gestorben. Ich habe schnell die Hand wieder zugemacht und habe gesagt, hoffentlich hat das keiner gesehen. Das reicht ja nicht mal für meinen Hunger. Ich habe doch so einen großen Hunger. Ich habe noch nichts gegessen. Und jetzt soll ich das wenige, was ich habe, auch noch weggeben. Es ist so wenig. Oh nein! Und dann ist der Petrus zu dem Ersten hingegangen und das wurde in seiner Hand die ganze Zeit nicht mehr. Aber es hat auch nicht aufgehört, in seiner Hand zu sein. Das wenige, was er hat, hat er gegeben und indem er es gegeben hat, konnte er immer mehr geben. Aber es ist ja nicht so gewesen, dass Jesus das in seine Hand gelegt hat und das dann wie so in einer Popcornmaschine zu 12 Körben geworden ist, die dann übrig geblieben sind, sondern das blieb so wenig in seiner großen Hand und jedes Mal neu musste der Petrus 5000 Mal oder durch 12 geteilt 500 Mal, ungefähr 500 Mal plus Frauen plus Kinder, weil wir hören später, dass es 5000 Leute waren, 500 Mal musste er hingehen und sagen, hier, da hast du was zu essen. Und dann haben die Leute davon gegessen und es hat gereicht. Und dann ist er zum nächsten gegangen und hat gesagt, da hast du was zu essen. Und dann haben die Leute davon gegessen und es hat gereicht. Was für eine fantastische Erfahrung. Und sie aßen alle. Alle aßen und wurden satt. Und dann sind noch 12 Körbe übrig geblieben. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder wurden satt. Gut, dann lief die Sache ein bisschen aus dem Ruder. Ich kürze das an der Stelle ab. Petrus kürzt es auch ab. Die Leute haben gedacht, das ist cool. Jetzt möchten wir doch akzeptieren, dass du ein König bist. Du bist jetzt unser Burger King. Du bist jetzt der, der uns Essen macht. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir brauchen. Wir brauchen Essen. Du kümmerst dich um uns so sehr. Du kümmerst dich um unseren Magen. Du machst Brot, du kannst Brot einfach vermehren, du kannst einfach so ein Jahresgehalt essen, Speise machen. Wir machen dich zu unserem König. Sie wollten ihn zum König machen und dann sagt Jesus, also Leute, Moment, das geht hier in die falsche Richtung. Und er drängt seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen. Und er verabschiedet sich von der Menge und sagt, Leute, das ist total süß, dass ihr mich hier zum König machen wollt, aber so ein Burger King bin ich nicht. Ich bin nicht der König der Mägen, sondern ich bin der Sohn Gottes und ich diene euch nicht, sondern ich möchte, dass ihr mir nachfolgt. Und dann verabschiedet er sich von der Menge und ging auf einen Berg, um zu beten, um einfach mit seinem Vater neue Gemeinschaft zu haben. Er geht alleine dorthin und betet. Und wir können das auch von Jesus lernen. Und Petrus hat das beobachtet. Und die Jünger sagen ja später, bitten ja Jesus ein einziges Mal, sie etwas zu lehren. Ganz explizit bitten sie das. Und das, was sie ihn bitten, ist, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, okay, ich lehre euch beten und ich gebe euch eine Waffe, ein Werkzeug in die Hand, mit dem ihr mir nachfolgen könnt. Und das Zentrale dieses Gebets ist, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt ist Jesus mit dem Vater zusammen und er betet, er redet mit ihm, weil er möchte seinen Willen erfahren, der im Himmel ist und auf Erden geschieht. Und dann wird es jetzt richtig spät abends. Jesus ist immer noch alleine an Land. Das Boot befindet sich mitten auf dem See. Also das ist wichtig, dass da steht mitten auf dem See, weil Leute kritisieren und sagen, das, was danach passiert, das ist nicht wirklich passiert. Die sind da am Ufer längs gerudert und Jesus ist dann einfach durchs Wasser gepatscht da am Ufer längs. Nein, das Boot befindet sich mitten auf dem See. Und was mich an dieser Geschichte, die Petrus uns hier berichtet, der sitzt ja da auch im Boot und hat das wahrscheinlich später von Jesus auch erfahren, weil er sagt, du Jesus, wie konntest du uns da schicken und wie konntest du uns da alleine lassen? Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Auch jetzt erleben die Jünger Widerstände, das sind natürliche Widerstände, die einfach damit verbunden sind, dass du tust, was Jesus sagt. Jesus hat gesagt, fahr voraus nach Bethsaida. Und da kann es passieren, das ist nichts Abwegiges, das ist nicht der Teufel, das ist nicht irgendwas Böses, sondern das ist einfach nur normal, normaler Widerstand, normal, weil du unterwegs bist, weil du in Bewegung bist, weil du vorangehst, weil wir vorangehen, gibt es Gegenwind, starken Gegenwind, sodass die richtig rudern mussten. Die mussten richtig eins, zwei, um überhaupt voranzukommen. Und gegen Ende der Nacht, am frühen Morgen, kam Jesus zu ihnen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Also der neue Tag bricht an und Jesus kommt ihnen entgegen. Und er geht auf dem See und es scheint, als wollte er an ihnen vorübergehen. Jesus sieht dich. Jesus weiß, wie es dir geht. Und Jesus kommt zu dir. Petrus ist es wichtig, dass er Markus aufschreiben lässt, Jesus kommt. Er ist nicht gekommen oder kam, sondern er kommt. Er nimmt diese Verlaufsform, den Indikativ. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter. Demütig reitet er auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem jungen Esel. Jesus kommt. Jesus kommt, auch wenn du Gegenwind hast, bloß weil du genau das getan hast, was er dir gesagt hat. Er ist da, er sieht das, er hat volle Kontrolle und er kommt. Nur was jetzt passiert, ist auch wieder überraschend und da können wir auch wieder eine ganze Menge lernen. Und ich glaube, Petrus ist es wichtig, dass wir auch das begreifen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Wir haben ja so eine süßliche Vorstellung davon, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann läuft alles so super und dann haben wir so einen großen Frieden und dann ist alles so fantastisch. Und was mir an dieser Geschichte auffällt, ist, dass als Jesus ihnen ganz nahe kam, da hatten sie ganz andere Gefühle. Da war ihre Furcht am größten, da haben ihre Emotionen verrückt gespielt. Und vielleicht möchtest du aus dieser Geschichte auch für dich lernen, dass du dich auf deine Gefühle nicht verlassen kannst. Du kannst dich auf deine Gefühle nicht verlassen. Du kannst dich einzig und allein auf Jesus verlassen. Du kannst dich einzig und allein darauf verlassen, dass er kommt, dass er redet, dass er dir etwas sagt, dass er dir etwas aufträgt. Und darauf, auf sein Wort hin, kannst du gehen. Aber du kannst dich nicht auf deine Gefühle verlassen. Weil gerade als Jesus am nächsten war, am dichtesten dran, sie waren am dichtesten an Jesus, da hatten sie die größte Angst, da war die größte Furcht. Sie waren am meisten erschrocken. Manchmal und oft täuschen wir uns. Wir denken, boah, das fühlt sich nicht gut an. Das, was jetzt gerade passiert, das ist nicht gut. Aber ich muss dir sagen, doch, das, was gerade jetzt passiert, ist sehr gut. Und wenn du dabei bleibst und wenn du Mut fasst und wenn du dich jetzt in Bewegung setzen lässt, wenn du vielleicht auch Leute zum Gottesdienst in dein Haus einlädst, zum Kaffee trinken und danach Gottesdienst schauen, wenn du mit ihnen anfängst, über den Glauben zu reden. Ich sage dir, wenn wir dann nach den Sommerferien Anfang Oktober wieder Gottesdienste auch persönlich miteinander feiern können, wir werden ganz anders dastehen und Menschen begrüßen können, die überraschend von überall her kommen. Und viele Leute schauen auch schon in ganz Deutschland unseren Gottesdienst. Und diese Leute werden natürlich nicht nach Amberg kommen, aber wir werden sie dabei haben und uns jedes Mal und jeden Sonntag freuen, dass du dann dabei bist. Vor uns liegt eine große Chance. Und lass uns nicht uns zurücksehnen nach den längst vergangenen Dingen, nach dem Gemütlichen, nach der Gewohnheit, nach dem, was wir verloren haben, nach dem gewohnten Hauskreis, der alten Gemütlichkeit, dem Alten, was uns all die Jahre geschenkt war. Ich glaube, Gott hat uns geschüttelt, Gott hat uns, will uns wach machen, Gott möchte uns herausholen aus dem Gewohnten und hineinstellen in etwas ganz Neues. Es ist fast so wie dieses Amselküken, das ich beobachtet habe. Wir haben hier eine Amsel, die nistet und eines Tages war es Zeit für dieses Amselküken aus dem gemütlichen Nest rauszugehen und zu fliegen. Und die Amselmutter hat dem Küken noch einen kleinen Schubs gegeben und dann ist das Küken aus dem Nest rausgepurzelt. Und ich sag dir eins, das Küken fand das nicht lustig. Das war kein Spaß. Das war total ärgerlich auf die Mami und sagt, du, warum schubst du mich aus dem Nest? Ist doch so gemütlich. Da kann ich doch, dann kannst du mich doch weiter füttern. Da kann ich doch piep, piep, piep machen und du kannst rumjetten und Würmer suchen für mich. Und jetzt soll ich plötzlich fliegen? Jetzt soll ich plötzlich selber Würmer suchen? Jetzt soll ich plötzlich Selbstverantwortung übernehmen? Aber wir wissen alle, und du weißt es genauso wie ich, das ist der Weg zum Leben, das ist der Weg nach vorne. Fühlt sich nicht gut an, fühlt sich möglicherweise richtig fürchterlich an, fühlt sich an wie massiver Gegenwind, aber es ist der Weg, der auf die andere Seite führt. Und Jesus spricht in diese Situation hinein und sagt, erschreck nicht, erschrick nicht, ich bin's, du brauchst dich nicht zu fürchten, erschrick nicht. Ich bin's. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und ich möchte das in deine Situation hineinsprechen, wo auch immer du gerade jetzt erschrocken bist oder dich fürchtest. Jesus sagt zu dir, du brauchst dich nicht zu fürchten. Erschrick nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die Geschichte ist so intensiv, dass Petrus sagt, als Markus ihn fragt, du, Petrus, war das nicht die Geschichte, wo du auch aus dem Boot ausgestiegen bist, wo du auch auf dem Wasser gelaufen bist, wo du dann abgesoffen bist? Da sagt Petrus, weißt du was, worauf ich jetzt hinaus will, das ist so intensiv, ich möchte jetzt einfach nicht mich selbst noch in den Mittelpunkt stellen. Das ist nicht wichtig. Also, dass ich da auf dem Wasser gelaufen bin, ist nicht wichtig. Und dass ich dann abgesoffen bin, ist mir auch eher peinlich. Also, das lassen wir mal raus. Denn das, was Jesus gesagt hat, möchte ich jetzt in den Mittelpunkt stellen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin's. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir. Und so steigt Jesus in das Boot und der Sturm legt sich. Und sie waren erst recht fassungslos. Sie waren erst recht fassungslos. Und dann sagt Petrus, selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten wir noch nichts begriffen. Wir hatten noch nichts. Ich hatte noch nichts begriffen. Selbst als ich 500 Mal dieses Wunder erlebt habe, 500 Mal Brot ausgeteilt habe und 500 Mal es gereicht hat. Selbst diese 500 Mal haben nicht ausgereicht, dass ich es begreife. Mein Herz war immer noch hart. Und ich möchte dich heute Morgen und heute Nachmittag und an diesem Sonntag herausfordern, wie steht es um dein Herz? Ist es so verschlossen noch wie bei den Jüngern? Da bist du in guter Gesellschaft. Petrus sagt, mein Herz war auch verschlossen. Wir haben es noch nicht begriffen gehabt. Hätten es schon längst begreifen können, aber wir haben es noch nicht begriffen. Es dauert noch ein paar Sonntage und du darfst ja auch noch 4, 5 weitere Sonntage einfach dabei bleiben und mit uns diese Gottesdienste feiern und Petrus noch mehr zuhören, was er mit Jesus erlebt hat, weil Petrus hat es auch erst ganz zum Schluss wirklich so von seinem Herzen her begriffen. Wir wollen da nicht stehen bleiben, wir wollen weitergehen. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, wenn du wieder dabei bist. Und dann werden wir wieder von Petrus hören, einen nächsten Teil von seiner Erzählung, die er Johannes Markus dort in Rom aufgeschrieben hat. Noch einmal kurze Erinnerung an den Ausgangspunkt, Dienstag 18.30 Uhr bisher. Und wenn du eine bessere Idee hast, dann schreib uns, welche Zeit dir besser gelegen kommt, dass du daran teilnehmen kannst. Wir möchten gern, dass du daran teilnimmst. Und jetzt beten wir zusammen und beten das, was wir sagen dürfen zu unserem Vater, weil Jesus unser Herr geworden ist, weil Jesus uns gerettet hat. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Sonntag.